Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute mit dem Teil 2 mit dem lieben Andreas, der sich sehr viel Zeit genommen hat, vom Möhnesee hier zu uns nach Hagen zu kommen und uns einmal ausführlich an seinem Werdegang vom Unternehmensverkauf zum Immobilieninvestor teilhaben zu lassen. Er hat uns in der ersten Folge schon einige Tipps und Tricks gegeben, wie er den Verkaufserlös aus seinem Unternehmensverkauf intelligent investieren konnte, ohne sehr viele Steuern darauf zahlen zu müssen. Und er wird uns jetzt im weiteren Verlauf noch mal ein bisschen daran teilhaben lassen, wie sein Mindset so aussieht und was so seine Gedanken sind. Und ja, wie der ganze weitere Werdegang so verlaufen ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Andreas sich die Zeit genommen hat und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du hast vorhin in unserem privaten Gespräch einmal erzählt, dass du auch schon im Bereich Kurzzeitvermietung, also Ferienvermietung, deine Erfahrungen gesammelt hast. Würdest du das heute nochmal machen?
Immer. Das ist die beste Vermietung, die es gibt, weil das ist, wenn man es gut anfängt, die risikoloseste Vermietung, die man sich vorstellen kann. Und ganz ehrlich, es ist so schön, Immobilien zu haben, wo es wirklich schön ist auf der Welt. Wenn du morgens mal deine eigene Immobilie auch sauber nutzt und so weiter und ja, du musst dann den geldwerten Vorteil versteuern, ja, dann geschenkt. Aber du guckst da morgens raus und du guckst irgendwo hin, wo du gerne hinguckst, wo du dich freust. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön.
Du sagtest vorhin, die Gäste im Prinzip, die dann in dieser Kurzzeitvermietung da waren, haben im Prinzip die gesamte Finanzierungsrate übernommen, um das Objekt sich selber abzahlen zu lassen. Und du hattest gesagt, du hast Objekte eingekauft, die alleine durch den Standort in der Wertentwicklung gestiegen sind. 17 Jahre oder 18 Jahre, sagtest du gerade, hattest du die im Bestand. Also dass dadurch alleine durch die Lage der Immobilien die Werte gestiegen sind und du auch einen schönen Veräußerungsgewinn steuerfrei, mindestens 10 Jahre im Bestand vermietet.
Genau.
Und dann steuerfreier Erlös. Das sind natürlich wunderschöne Hebel, um das Vermögen irgendwo zu mehren.
Ne? Na, man muss auch eins sehen, eine gute Ferienvermietung. Also wenn du eine gute Agentur hast, dann hast du ja keinen Mietausfall. Die Verträge werden geschlossen für eine, maximal 2 Wochen. Die Mieter zahlen im Vorfeld die Mieter. Es gibt also kein großes Risiko des Mietausfalls. Und ich persönlich habe das immer gerne so gemacht. Ich habe gerne meine Mieter wertgeschätzt. Das tue ich auch heute noch. Und mir war bewusst, dass das Mieten meiner Ferienwohnung für meine Mieter die teuerste Zeit des Jahres ist. Nämlich A, bezahlen sie meine Wohnung, und B, laufen die fixen Kosten zu Hause weiter. Deswegen bin ich mir bewusst gewesen und ich habe auch das verstanden, dass die mir wirklich etwas Gutes tun. Und deshalb habe ich meine Mieter immer gerne mit sehr gepflegten, sehr gut ausgestatteten Wohnungen empfangen. Und das ist in den 17 Jahren tatsächlich in meinem Fall dadurch belohnt worden, dass ich nicht ein einziges Mal einen Mietausfall hatte und auch nie Vandalismus. Ich habe nie ein Sofa mit einem Brandloch oder sonst irgendwas vorgefunden. Dass mal ein Teller runterfällt, ein Glas kaputt geht, das sei uns geschenkt.
Menschlich,
ja. Das passiert uns ja zu Hause auch. Das ist ja, kann ja kein Drama sein.
Ja.
Aber, gebe ich jedem als Tipp gerne mit, bitte nicht das Porzellan von der Oma rein, nicht das alte Sofa von Tante Erna, sondern mach das hübsch, mach das schön. Und wenn die Gäste reinkommen und sagen, jo, hier möchte ich 14 Tage Urlaub machen, das ist schön hier, dann gehen die auch pfleglich mit den Sachen um.
Wir hatten letztens jemanden, der Monteurzimmer vermietet. Und da haben wir natürlich auch über die spezielle Zielgruppe gesprochen. Deswegen finde ich es gerade ganz interessant, was du ansprichst. Und ich sag mal, der Zuhörer, der auch die andere Folge schon gehört hat, der wird jetzt mit ganz gespitzten Ohren da gesessen haben und gehört haben, dass die Zielgruppe hier eine etwas andere ist als bei den Monteuren. Und ich finde es total interessant, deine Erfahrungswerte da zu teilen. Wenn man sagt, okay, wenn ich da eine Ferienvermietung habe, dann ist die Wertschätzung da, indem ich sage, okay, ich weiß, der zahlt jetzt da mehr Geld, weil es die teuerste Zeit im Jahr ist und dementsprechend habe ich auch eine hochwertige Ausstattung. Ne? Finde ich total spannend und für die Zielgruppe auch absolut richtig. Und wie du sagst, aus deiner Erfahrung heraus, im Vergleich zu einer Langzeitvermietung, keine Mietausfälle, kein Messi, keine keine Stressmieter, weil die sind nach 2 Wochen mit ihrem Urlaub auch fertig und sind dann wieder raus. Also das heißt, du hast keine langfristigen Kopfschmerzen mit irgendjemandem. Also würdest du auf jeden Fall sagen, so Ferienwohnungen wäre nochmal ein Invest, was du auf jeden Fall tätigen würdest.
Ja, ich habe gerne Ferienwohnungen an der Küste genommen. Es gibt noch einen charmanten Aspekt. Mhm. Man kann so für sagen, bis auf so einzelne Tage von Ende November oder Anfang November bis Anfang März werden Ferienwohnungen an der Ost- oder der Nordsee eher weniger vermietet. Das ist aber für normalen Vermieter die kostenintensivste Zeit. Mhm. Da entstehen bei uns allen Heizkosten, da werden die Kosten höher, die Vorauszahlungen passen nicht immer ganz genau dazu. Manchmal ist sogar der Vermieter dann erstmal in der Vorleistung und kriegt es erst später zurück. Das fällt ja bei Ferienwohnungen alles flach, da oben ist ja keiner. Stimmt. Also brauche ich nicht heizen wie ein Irrer. Ich habe auch nicht ständig das heiße Wasser laufen und so weiter. Aber die Miete übers Jahr gesehen ist ja quasi dann im Sommer, in den Sommerferien, am höchsten, wenn die Wohnung von sich aus am allerwenigsten Kosten produziert. Stimmt. Das ist ein nettes Gimmick so mal am Rande, wo man mal drüber nachdenken darf.
Ja, spannend.
Gilt also natürlich nicht in Winterberg und auch nicht, gilt auch nicht in Füssen, sehe ich ein, wo Skigebiete sind.
Ja.
Aber Ostsee oder Gebiete, wo es eben, wo man sagen kann, ja, was weiß ich,
die Sommerurlaubsregionen. So,
so, ne? Da gibt es viele in Deutschland, da kann man mal die Augen aufmachen. Da kann man schon eine schicke Geschichte draus machen. Das macht Spaß.
Wie alt warst du, als du deine erste Immobilie gekauft hast?
Anfang 30.
Anfang 30.
Aber muss ich immer fairerweise dazu sagen, mit der stützenden Hand meines Papas.
Okay, ja gut, das ist ja nichts Schlimmes oder Verwerfliches erstmal. Aber damit bringst du mich direkt auf die nächste Frage. Hattest du aus dem Familienkreis Unterstützung in dem Sinne von, dass deine Eltern auch schon Immobilien hatten und du quasi dieses Mindset mit in die Wiege gelegt bekommen hast? Oder war das im Familienkreis erstmal ein komplett neues Thema?
Nee, mein Papa war schon sehr früh sehr clever. Der hat nämlich auch verstanden, dass es keinen Sinn macht, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, das selbst zu bewohnen. Der hat schon in sehr frühen Jahren sich so ein 3- oder 4-Familienhaus gekauft, damals in Bonn-Beuel, hat das Ding über die Miete im Grunde genommen finanzieren lassen, hat im Grunde genommen für die Immobilie, die er selber bewohnt hat, zu der Zeit halt einfach noch Mieten bezahlt oder was auch immer, war auch ganz jung. Und im Grunde genommen hat er mir ja relativ früh zu ähnlichen Ideen geraten und ich bin ja ein Freund davon, dass man manche Dinge auch von anderen bezahlen lässt.
Du, ich bin gerade jetzt zur jetzigen Marktsituation, wenn ich Leute hier im Budgetplanungsgespräch bei mir sitzen habe, was so den Baufinanzierungsbereich angeht und die kommen mit ihren Wunschvorstellungen von vor 2 Jahren, also wo die Zinssätze noch komplett anders waren und sagen mir dann, wie viel sie im Monat bereit sind, für ihre Immobilie auszugeben und wir schauen dann, okay, wie viel Budget haben wir denn in 100.000 Euro zur Verfügung, um jetzt das passende Objekt zu finden, dann ist meistens eine große Ernüchterung erstmal, weil natürlich noch diese alte Welt in den Köpfen schwirrt. Und natürlich will jeder das selbstgenutzte Einfamilienhaus haben mit einem Garten dabei, wo nur er drin ist. Und wenn ich dann mit dieser Idee um die Ecke komme und ich finde, das ist absolut legitim, warum nicht zu solchen Zeiten, so wie wir sie jetzt haben, oder auch schon vorher war es natürlich auch lukrativ, aber gerade jetzt, wenn ich sage, ja, aber ich kann mir nicht so viel leisten, warum nicht ein 2- oder 3-Familienhaus kaufen? Und ich sag mal, das heißt ja nicht, dass das die Endstation ist, ne? Sondern es ist einfach, finde ich, besser als eine Miete zu zahlen. Man hat die Möglichkeit, weiter Vermögenswerte aufzubauen. Und wenn sich der Markt vielleicht auch mal wieder etwas geändert hat, dann ist doch immer noch die Möglichkeit, da ein eigengenutztes Einfamilienhaus zu erwerben. Aber man hat in der Zeit zusätzliche Mieteinnahmen, kann die Finanzierung teilweise von den Mieterträgen mit generieren lassen. Also eigentlich ist es ein schöner Zwischenschritt, um einfach kein Geld für die Miete nur zu verschwenden.
Ich finde ja, aber ich glaube, da braucht es in Deutschland auch noch eine Menge Beratung. Wir haben so verschiedene Herangehensweisen. Und ich bin immer ganz erstaunt, dass Menschen zwischen ihrem Luxus-Pkw und ihrem Luxushaus so grundsätzlich trennen. Beim Luxus-Pkw suchen sie nämlich sofort die Möglichkeit des Leasings. Das heißt, irgendein anderer hat den eigentlichen Brocken.
Das ist ein schönes Beispiel.
Ja. So, und beim Haus sagen sie, nee, da schulter ich alles. Und wenn ich dann mal, weiß ich nicht, sagen wir mal 300.000 Darlehenssumme habe, 4% Zinsen, kriege ich gerade so im Kopf gerechnet, sind 12.000 Euro Zinsen im ersten Jahr. So, mal so. Das heißt, jeden Monat schleppen die einen Tausender zur Bank nur für Zinsen. Da gehört ihnen noch nichts. Ja. Das haben sie nur dafür abgedrückt, dass sie ein anderer eine Mark gibt oder ein Euro jetzt, wie wir es heute sagen. Ne? Ja, das kann man so machen, geht aber auch cleverer.
Finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Werde ich mir adaptieren für meine Beratungsgespräche. Bin ich selber noch nicht drauf gekommen, aber es bringt es auf den Punkt.
Ja. Ja, natürlich. Ich meine, schau doch mal raus, wie viele Leute von ihrem Arbeitgeber, das ist ja auch eine Art von Lohnzahlung, einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt haben. Und wenn wir in die Firmenwagenklasse gucken, da finden wir Audi A6, was weiß ich, Mercedes, ich muss jetzt alle aufzählen, ne? VW, Volvo, weiß ich nicht, Seat und ja, was weiß ich, keine angekommen. Ahnung. Sie haben und alle anderen Marken übrigens auch, ja, so. Ja, und das machen wir, weil wir sagen, okay, wir zahlen eine Leasingrate, das Haus, das Auto gehört mir eigentlich nicht, ich kann es nutzen. Das ist ein Gedanke, um eben einen Wert zu haben, der ist nicht viel weit, nicht ganz so weit entfernt. Es ist nicht eins zu eins das Gleiche, das will ich hier nicht.
Klar.
Ne? Aber es ist natürlich ein Gedanke, der auch in deinem Haus durchaus ja, vertreten wird, so wie ich es heute als Praktikant kennenlernen durfte, dass man eben auch mal über eine alternative Form der Finanzierung nachdenkt. Ich würde in Teilen sagen, vielleicht sogar über eine alternativere, cleverere Form der Finanzierung nachdenken muss. Aber es ist ein bisschen Beratung, ist ein bisschen Arbeit. Also da sind wir noch mal ein bisschen im Beratungsgeschäft unterwegs. Da müssen wir dem einen oder anderen vielleicht doch noch mal erklären, dass meins nicht immer gleich meins sein muss.
Tatsächlich glaube ich, dass das gerade eine der größten Herausforderungen im Immobilienmarkt ist. Also egal, ob das jetzt als Immobilienmakler-Tätigkeit oder auch bei uns als Baufinanzierer-Tätigkeit ist, dass ein Großteil unseres Arbeitsablaufes mittlerweile Beratung ist, im Vorfeld zu leisten. Also ja, ich sag mal, wo wir 1% Zinsen hatten, da war es eher so abarbeiten, ne? Also den Leuten die Finanzierungen vermitteln. Und heute ist es eher natürlich auch so, dass man noch mehr beratend zur Seite stehen muss und Aufklärungsarbeit leisten muss und aber auch, ich sag mal, vor finanziellen Fehlentscheidungen warnen muss, ne, damit die Leute sich nicht übernehmen, weil häufig ist es ja so, wenn es um Autos oder um Häuser geht, da werden die Menschen recht schnell emotional, wenn es um die eigengenutzte Immobilie geht. Ne,
und dass das man, eigene Auto.
Ja, ja, klar, natürlich.
Ne? Statussymbol, lange Zeit gewesen.
Ja, definitiv.
Und wir haben ja auch eine Situation, das darfst du nicht verwechseln, jetzt ist es ein bisschen komisch, wenn ich das hier und heute sage, aber wenn man mal sich die Geschichte anguckt, dann ist es ja eigentlich so, dass es früher so war, dass die externen Finanzierer eigentlich eher die Bad Boys waren. Also man ging ja früher klassisch zur Bank. Die Guten saßen in der Volksbank, in der Sparkasse, Commerzbank, früher noch Dresdner Bank. Kannst du dich schon gar nicht mehr daran erinnern, da bist du auch viel zu jung für eine Dresdner Bank.
Es schon gar
so
nicht
dieses
mehr
grüne Band der Sympathie sagt dir nichts. Ne? Ja. Aber so ist das ja gewesen. Da ging man hin, das war die Hausbank. Und hat die Hausbank gemacht, sagte, wir haben hier Immobilien, wir haben auch eine Immobilienabteilung oder wenn sie irgendwas gefunden haben, wir haben klassischen Kredit verkauft. Also Geld gegen Zinsen und ab geht's. Und das war sauber und das war fair und alle waren glücklich. Ich würde sagen, heute sind die Bad Boys die Banken. Weil nämlich dieses Finanzierungsmodell ist wirklich so negativ für den Häuslebauer oder für den Häusleerwerber, dass man sich wirklich mal fragen muss, ob dieses klassische System, die Banken können ja nicht anders, weil ihnen da auch nichts Neues einfällt, ne? Und weil sie in Strukturen genossenschaftlich und blass weiß ich was alles gefesselt sind. Aber eigentlich ist es heute so, dass ich für mich sage, der Finanzierer, der Vermittler, sowohl für die Versicherung als auch die Finanzierung, was ja auch wieder am Ende dann schon auch ein Kreditinstitut ist, der ist der Bessere, weil er A, als Makler aus verschiedenen Bankangeboten wählen kann und da gibt es immer mal Unterschiede, der verknüpft Eigenkapital mit Bausparverträgen, mit was weiß ich, irgendwelchen Dingen sinnvoll zueinander. Und er ist vor allen Dingen, natürlich kriegt er eine Provision, soll auch seine Leistung bezahlt bekommen, dafür arbeitet er auch ein bisschen was. Aber er stellt erstmal ein Angebot dar, was sehr transparent ist in der Regel und vor allen Dingen vergleichbar ist mit Angeboten anderer. Ob ich bei der Sparkasse jemals auch ein Angebot von der Volksbank vorgelegt bekomme oder von der Commerzbank, da sind wir, glaube ich, noch nicht.
Nee, da gebe ich dir recht.
Und das muss ich dann alles selber machen. Und jetzt gehe ich mal als jemand, der kein Konto und keine Verbindung zu einer Bank hat, in eine neue Bank rein und sage, ich würde gerne eine Immobilie bei Ihnen finanzieren. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Banker gegenüber sagt, wieso kommt der zu uns? Warum macht das nicht die Hausbank?
Da ist doch irgendwas im Argen. Kurze Info in eigener Sache. Wenn ihr gerade auf der Suche nach der passenden Immobilie seid, dann meldet euch unbedingt in unseren kostenlosen Immo-Club an. Dort werdet ihr einen Strategieberater zu eurer Seite gestellt bekommen, der mit euch gemeinsam die Suchfunktion in den Portalen aktiviert. Das heißt, ihr bekommt aus 48 Online-Portalen immer die passenden Objekte zu eurer Suche zugeschickt und erhaltet damit natürlich viel schneller die Möglichkeit, das passende Objekt zu finden. Der Strategieberater wird euch auch dabei unterstützen, die Besichtigungstermine optimal vorzubereiten und euch mit entsprechenden Finanzierungszertifikaten auszustatten. Er unterstützt euch bei der Versicherungsanalyse, kann euch die passenden Handwerker für eure Modernisierungen vermitteln und noch einiges mehr. Falls ihr euer Objekt selbst vermarkten wollt, auch dabei können wir euch unterstützen, meldet euch einfach mal bei uns im Immoclub an. Den Link zum Immoclub findet ihr hier unten in den Shownotes des Podcasts oder auf unserer Homepage einfach meinerg.de und dann im Bereich Immobilienclub.
So, und da muss gar nichts im Argen sein, aber du kämpfst erstmal gegen Wellen an.
Ja.
Der Vermittler, der geht hin und sagt, was haben sie, was wollen sie, was brauchen wir noch?
Ja.
Und dann geht er in seine Küche, kommt wieder raus und sagt, hier, der Thermomix hat diese Finanzierung ergeben. Schön.
Also ich finde es klasse, du hast in deinem kurzfristigen Praktikum heute schon so viel gelernt, dass du unsere Dienstleistung hervorragend verkaufen kannst. Also ich sage auch immer, ich meine, ich bin jetzt unabhängiger Baufinanzierer, das mag jetzt aus meiner Pistole etwas einseitig klingen, aber ganz offen gesagt, mir ist es doch egal, ob ich jetzt meine Vermittlungsprovision am Ende von der Commerzbank, von der Deutschen Bank oder von der Sparkasse oder von der Volksbank bekomme.
Oder von der Postbank oder für
genau.
Die EEG. Die alle
von all den anderen Bankpartnern, genau. Die es da draußen gibt, die alle ihre Daseinsberechtigung haben.
Genau.
Aber am Ende ist es mir ja egal. Für mich zählt ja, dass ich den Kunden bedienen möchte. Und ich möchte dem Kunden bestmöglich das beste Angebot, Konzept, es muss nicht immer die günstigste Zinskondition sein, sondern das beste Konzept zu seiner individuellen Situation anbieten, damit er es bei mir macht.
Ja klar, und vor allen Dingen, wir reden ja auch mal davon, das dürfen wir nicht ganz aus den Augen verlassen, das wird uns die nächsten Jahre auf die Füße fallen. Wir reden mal so von den 10 Jahren Zinsbindung. Ne? So, und dann geht's los. Und dann kann es ja sein, wenn ich in so einer Hausbank wirklich gefesselt bin, dass dann das große Jammern, eigentlich ist es ja keins, vom Banker kommt und sagt, oh, wir müssen leider der Zinsmarkt, und Sie wissen ja, Sie haben das ja verfolgt. Ja, natürlich, klar, aber ein Haus, das über die Vermittlung arbeitet, kann dann auch sagen, wir können nach 10 Jahren und 6 Monaten ausscheiden.
Ja,
das kann genau. So faktisch richtig zu sagen. Ne?
Nach Vollauszahlung, richtig?
Nach Vollauszahlung, genau. Ja, genau, ist auch richtig.
Ah, ja. Paragraph 489.
Hast du mir heute Morgen beigebracht, habe ich vergessen, Entschuldigung.
Ja. Gut aufgepasst, war ein Test.
Und und dann kann man natürlich auch mal gucken, wie sieht es in der Bankenlandschaft aus? Wo gibt es vielleicht Möglichkeiten? Gibt es vielleicht auch noch mal eine Fördermaßnahme? Sicherlich machen das Banken auch, aber vielleicht nicht ganz so engagiert wie der Vermittler, weil der kann natürlich wieder einen neuen Kontrakt schließen.
Ja.
Es gibt auch da schlechte Dinge, das weiß ich
wie
auch.
Wie in jeder Branche.
Gottes Willen, ich will jetzt nicht die Vermittler heilig reden, Gottes Willen nicht. Aber ich will auch, dass sie im Grunde genommen mal etwas besser gesehen werden, als sie das vielleicht in der Vergangenheit so war. Und ich würde heute sagen, und das wissen wir ja auch heute mittlerweile alle, dass sich selbst die großen Banken hinter verschlossenen Türen der Vermittler bedienen. Das ist so. Und weil sie genau wissen, ich nehme lieber eine Teilsumme mit und mache es in ein anderes Bankhaus, als dass mir das Ding komplett aus den Händen rutscht. Also da muss man mal genau hingucken.
Das Geschäftsmodell der normalen Bank verändert sich ja. In der Vergangenheit war es immer so, dass in jeder Stadt unzählige Filialen der einzelnen Bankpartner vor Ort waren und den Kunden vor Ort bedient haben. Mhm. So, wenn man jetzt mal so ein bisschen dieses Filialsterben, ist ja auch schon ein Fachwort, was man so googeln kann. Die Banken werden immer zentralisierter. Es gibt nur noch die großen Hauptzentralen im Prinzip, wo dann das Finanzierungsgeschäft abgewickelt wird. Und es hat ja seine Begründung. Und natürlich hat es auch seine Daseinsberechtigung, dass die Banken immer gerne oder immer lieber mit uns als externen Vermittler zusammenarbeiten, weil wir übernehmen ja die Arbeit, die sonst innerhalb der Bank passiert wäre. Und insofern, also ich freue mich darüber. Es ist für mich ein riesengroßer Vorteil, dass die Banken immer ihr Netz kleiner machen, also immer weniger Filialen vor Ort haben, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass wir mehr Möglichkeiten haben, mit dem Kunden zu sprechen. Also für mich spielt es mir eigentlich in die Karten, in mein Geschäftsmodell rein, weil wir dem Kunden so ein größeres Netz an verschiedenen Bankpartnern anbieten können.
Absolut. Und man muss natürlich auch heute sehen, die meisten Banken haben ja ihre Immobilienabteilung längst ausgelagert. Das sind ja eigene GmbHs, die absolute Profitcenter sind. Die müssen Geld verdienen.
Richtig.
Dafür sind die da. Und das sei dem Endverbraucher nach draußen auch mal gesagt, vielleicht, dass die Banken tatsächlich da keine Wohltäter sind. Die wollen ihre Bankhäuser und ihre Gehälter refinanziert haben, und das geht am besten über den Kunden.
Klar, wir wollen auch Geld verdienen, klar, gar keine Frage. Also ich sag mal, auch wir haben hier unsere Mieten und Löhne und sowas, die wir ja irgendwie bezahlen müssen und damit ja auch irgendwo Einnahmen generieren müssen, damit wir das dauerhaft bezahlen können. Aber wie gesagt, für mich ist der größte Vorteil, egal ob das jetzt wir als unabhängiger Baufinanzierer oder auch meinetwegen jemand anderes, ein Mitbewerber von uns, grundsätzlich bin ich auf Seiten der externen Baufinanzierer, weil wir einfach mehrere Bankpartner haben und auch wenn ich die beste Bonität des Kunden habe und wir haben so ein Ampelsystem bei uns im System, rot, gelb, grün und man sieht ja dann ganz viele rote Lämpchen auch und da kann wirklich die beste Bonität des Kunden da sein und trotzdem sagen einige Bankpartner nein, weil es gerade nicht in die Kriterien dieses Bankpartners passt. Und was ist denn, wenn der Kunde genau bei diesem Bankpartner gerade sein Girokonto führt und jetzt geht er mit seiner guten Bonität zu seiner Bank und denkt sich, Mensch, hier will ich jetzt eine Finanzierung anfragen und die sagen nö. Dann habe ich das schon ganz oft erlebt, dass die Kunden, die das erste Mal eine Absage von der Bank bekommen, sofort an sich zweifeln und denken, oh Gott, bin ich so schlecht? Also habe ich so eine schlechte Bonität? Kann ich mir diese Immobilie gar nicht leisten? Gerade wenn es ums erste Investment geht. Du hast jetzt schon öfter mal Immobilien gekauft, das wird dich kalt lassen, aber wenn du jetzt den ersten Einfamilienhauskäufer mal hast, der das erste Mal in seinem Leben eine große Finanzierungssumme aufnehmen möchte und die Bank sagt, nee, das passt nicht, dann kommen als erstes Selbstzweifel. Und bei uns ist es halt so, wenn wir diesen Kunden vor uns sitzen haben. Natürlich gibt es nicht immer nur grüne Lämpchen in diesem System, sondern wir gucken, okay, welcher Bankpartner ist denn der passende für dein Vorhaben? Und wir finden diesen Bankpartner. Wir sitzen im gleichen Boot, weil wir werden nur dann bezahlt, wenn wir auch den passenden Bankpartner gefunden haben. Und insofern vertreten wir genau das gleiche Interesse. Ich habe genauso das Interesse, die Finanzierung für den Kunden hinzukriegen, wie der Kunde selber. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein riesengroßer Vorteil, als wenn ich nur mit einer einzigen Hausbank, die ich dann habe, rede, wenn man mit einem externen Finanzierungsvermittler arbeitet.
Und wir müssen ja auch nochmal eins sehen. Der erste Fehler ist ja schon, dass wir von der Bonität ausgehen. Die Bonität ist das eine. Eine qualifizierte Objektfinanzierung ist eine ganz, ganz andere Spurrille, auf der wir laufen. Da kommt dir einer um die Ecke und sagt, ich bin gut für 200.000. Wenn er sagt, ich will das Objekt kaufen, sagt die Bank, aber dafür geben wir dir nur 80. Mhm. Und schon sieht die Welt ganz anders aus. Also das muss man auf der einen Seite sicherlich nochmal ins Auge führen. Und dann ist natürlich auch der Nachteil der Regionalität. Du hast natürlich manchmal auch Banken, die sagen, ja, wir können das nur machen, wenn sie hier wohnen und eigentlich machen wir es auch nur in dem Bereich hier, so was weiß ich, 30 Kilometer rund um unsere Scholle.
Ja.
Und wenn man dann eine Ferienwohnung an der Ostsee finanzieren will, gibt es lokale Banken, die sich aus dem Geschäft rausziehen.
Absolut richtig.
Und das ist doof, weil du dann da denkst, ach, du hast dann einen Partner und dann kommen die damit so, nee, machen wir nicht so weit weg und so weiter. Mhm. Das gleicht einen Vermittler ein Stück weit aus. Deshalb glaube ich, ist so ein, also zumindestens, um es vielleicht da auch rund zu machen, würde ich immer zur Hausbank nochmal einen externen Vermittler dazu nehmen und nicht eine andere Bank.
Finde ich gut.
Das finde ich immer im Spiel miteinander super.
Ja.
Dann kann ich gut abwägen, habe zwei ganz unterschiedliche Stimmen. Und eins muss ich ehrlicherweise sagen, es geht mir heute noch so, weil du sagst, das lässt mich kalt, das lässt mir nicht kalt. Ich stelle heute noch fest, wenn ich zu einer Bank gehe, habe ich immer irgendwie noch das Gefühl, ich sei ein Bittsteller. Egal wie. Ich habe immer noch von irgend so einem Typen vor mir sitzen, im grauen Anzug mit einem weißen Hemd, der hinter seiner Schreibtischburg sitzt. Das hat sich noch nicht wirklich geändert. Mhm. Und irgendwie frage ich immer, kann ich bitte einen Kredit haben?
Ja.
Also übertrieben.
Ja.
Ich weiß nicht,
das fühlt sich komisch an.
Ja, ne? Ich bin da ehrlich, ich habe es noch nicht rausgewaschen. Ich werde da bestimmt überall sehr nett empfangen und keine Frage, das ist kein Thema, ja. Mhm. Aber irgendwie fühlt sich das, ich habe immer noch einen erhöhten Puls, wenn ich da mit der ersten Bitte hingehe.
Du glaubst gar nicht, wir haben tatsächlich wir unterteilen unsere Kunden in so Kundenavatare. Wer ist der typische Kunde, der zu uns kommt? Und wir haben tatsächlich einen Kundenavatar, der genau darauf abzielt, der nämlich sagt, ich möchte nicht selber bei der Bank sitzen müssen und bitte, bitte machen.
Ja.
Macht ihr das bitte für mich,
genau.
weil die genau dieses Gefühl nicht haben wollen und die sitzen dann das erste Mal bei der Bank, wenn sie die Darlehensverträge unterschreiben und brauchten vorher gar nicht diskutieren, sondern das haben wir im Prinzip für die übernommen.
Ja, und wie gesagt, und wenn man dann an der einen oder anderen Stelle den wirklich ehrenwerten Mitarbeiter der Bank fragt und der lässt sich 10 Sekunden länger Zeit für die Antwort, dann
Ja, hast du recht, da geht's dann sofort los. Ich würde gerne noch zwei abschließende Fragen stellen, weil, also ich glaube, wir könnten hier noch 3 Stunden sitzen und miteinander sprechen. Mir gefällt das total gut. Und
ich hoffe, ist es noch nicht richtig langweilig für die Zuhörer geworden.
Aber ich glaube, wir haben ein paar spannende Themen dabei. Gut,
ich hoffe auch. Wenn nicht, Protest, sagen nächstes Mal kürzer.
Genau. Ja, das kommt dann in den Kommentaren unter den Podcast, da werde ich dich darüber informieren. Ja, genau.
Also nehm die Schuld übrigens auf mich.
Mich würde noch so ein bisschen dein Mindset interessieren, weil ich finde dich als Person total spannend und ich sage jetzt mal, von außen betrachtet jetzt, ne? Du bist ja in einer Lebenssituation, wo du schon, ich sag mal, Vermögenswerte in Form deines Unternehmens und Immobilien und sowas in der Vergangenheit aufgebaut hast und jetzt im relativ sicheren Fahrwasser unterwegs bist, um das mal so zu sagen. Was mich total interessieren würde, ist, wenn du jetzt deinem Sohn heute was Wichtiges mitgeben muss und ihm sagen muss, Mensch, das musst du in deinem Leben beachten, damit es dir, was jetzt das finanzielle Mindset angeht, damit es dir nicht schlecht gehen wird. Was würdest du deinem Sohn da mitgeben?
Heute würde ich ihm ganz ehrlicherweise mitgeben, dass es von großer Bedeutung sein wird, neben dem reinigen kapitalistischen Gedanken auch einen ökologisch-sozialen Gedanken immer mit in Erwägung zu ziehen. Ich glaube, dass es für ihn einfacher ist und ein ruhigeres Arbeiten, wenn er nicht nur auf das Verdienen und Behalten der allerletzten Euros und des allerletzten Cents achtet, sondern wenn er, so wie ich das vorhin sagte, mit den Ferienwohnungen die Gäste auch im Auge hat, die Mieter im Auge hat. All diese Dinge halte ich für sehr wichtig, damit er zufrieden ist mit dem, was er tut und nicht nur Geld verdient. Also beides, finde ich, ist sehr wichtig für eine Work-Life-Balance oder wie ich das auch immer nennen will, was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Aber ich finde, das ist, glaube ich, sehr wichtig, denn man kann mit Immobilien auch Tage erleben, wo man ganz schlecht einschlafen kann. Das würde ich ihm weniger wünschen wollen.
Ich feier das, dass du das so auf den Punkt bringst, weil man hat ja oft wenn es um kapitalistische Investoren geht, hat man dieses Bild vom bösen Dagobert Duck im Kopf irgendwie. Mhm. Ne? Deswegen finde ich es richtig gut, dass du das so mit auf den Punkt bringst. Und wir hatten vorhin beim Essen einmal darüber gesprochen und das würde ich mal einmal so für den Zuhörer zusammenfassen. Tue Gutes und dir widerfährt Gutes. Ich glaube, wenn man mit diesem Mindset an sein Investment dran geht und nicht nur den letzten Euro Rendite im Hinterkopf hat, sondern vielleicht auch mal der alten Mieterin die Mieterhöhung erspart, ne? Also mit dem Blick einfach auch für den Menschen dahinter, ich glaube, dann rennt man nicht dem Geld hinterher, sondern das Geld fliegt einem zu, weil man nämlich mit dem richtigen Gedankengut da dran geht. Und ich glaube, das fasst so ein bisschen das zusammen, was wir vorhin beim Mittagessen so ein bisschen weiter ausgefasst haben. Aber du hast es auch gerade nochmal schön auf den Punkt gebracht. Es geht nicht nur um den einzelnen Euro, sondern es geht auch darum, das Wohlbefinden der Allgemeinheit irgendwo mit im Auge zu behalten.
Ja, sicherlich das eine auch, aber auch zum Beispiel mal darüber nachzudenken, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt ein neues Gebäude holt, dass man nicht alles nur platt macht und Steine drauflegt, sondern dass man sich vielleicht auch nochmal 2.000 Euro in die Hand nimmt und vielleicht nochmal eine Grünanlage und schon einen etwas größeren Baum pflanzt. Nicht einen, der all solche Dinge, die für das Wohlbefinden sorgen, spielen, glaube ich, eine Rolle. Ich bilde mir einfach ein, dass du das auch irgendwie wiederbekommst, weil eben die Immobilie anders gesehen wird und du wirst auch nicht als, ich sag das jetzt mal, ich müsste es mit dem Piepton sagen, Immobilienarsch angesehen wirst, sondern dass die Leute sagen, ach, wir haben eigentlich unser Vermieter ist ganz okay. Und das reicht ja.
Ja, das stimmt.
Also wir verschenken nichts, tue ich auch nicht. Ich bin auch nicht der große Samariter. Ich weiß auch, da können wir jetzt lange diskutieren und viele Zuhörer werden jetzt schon sagen, ja, der kann ja bla 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 bla. Alles richtig, ich bin da ganz bei euch, aber dennoch glaube ich eben, dass man so ein Mühlein, einen sozialen Gedanken und gesellschaftlichen Gedanken mit einflechten darf, würde ich meinem Sohn mitgeben, versuche ich eben jetzt im Alter auch vorzuleben.
Letzte Frage und dann wollen wir auch durch sein für heute.
Genau.
Wenn du eine Buchempfehlung aussprechen dürftest, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du das ein oder andere Buch in deinem unternehmerischen Leben und auch mit dem Immobilienbereich gelesen hast. Welches ist das wichtigste Buch für dich gewesen?
Also, jetzt sitze ich hier eine halbe Stunde mit dir. Ne? Die erste Empfehlung, die ich dir geben würde, wäre 1000 beste Getränke. Ich habe Durst.
Oh, okay. Dann sorgen wir gleich für.
Nein, aber mal Spaß beiseite. Tatsächlich, ich habe so ein ganz altes Buch. Sun Tzu, Die Kunst des Krieges.
Habe ich noch nie gehört, werde ich mir gleich bestellen.
Ein Megabuch, wenn man es bekommen kann. Es ist eine sehr, sehr kluge kurze, kleine, wie soll ich sagen, ein kleines Werk, was uns im Grunde genommen lehrt, Verhandlungen zu führen, abzuwägen, wann bringen Auseinandersetzungen, was kann ich gewinnen, kann ich verlieren. Und das kluge Handeln sorgt natürlich auf der einen Seite dafür, dass wir unsere Ressourcen schonen und dass wir aber selbst nicht in Schlachten untergehen, von denen man eigentlich von vornherein wissen konnte, die wirst du an dieser Stelle nicht gewinnen können. Und es mag sicherlich da ein Buch sein, wo man sehr viel heute im Alltag noch draus lernen kann, aber ich wäre auch mal gespannt, ob wir noch vielleicht ein paar Buchtipps von unseren Zuhörern bekommen, die vielleicht sagen, alles Quatsch, was der gesagt hat, das und das Buch ist noch viel besser oder ist eine gute Ergänzung oder eine Weiterentwicklung. Da wäre ich auch mal froh, wenn wir ein bisschen Feedback von unseren Hörern bekommen. So als Praktikant ist man ja irgendwie immer total interessiert, noch ein bisschen was zu lernen. Ne? Aber ich würde sagen, so ein Zielkunde wäre jetzt so spontan eins, wo ich sage, mach mal.
Genial. Also ich werde es gleich direkt googeln und in die Shownotes mit reinpacken, dass die Leute es direkt mit bestellen können. Ich mache das ganz gerne, weil ich finde immer, das zeigt auch so ein bisschen, jeder hat so einen Augenöffner irgendwie im Leben gehabt. Ne? Und ich sag mal, wenn man mit erfolgreichen Personen zusammensitzt, frage ich immer, was war das beste Buch? Weil ich glaube, ein Buch ist für mich immer so die Zusammenfassung, die Quintessenz irgendwie von jemandem, der sich richtig viele Gedanken gemacht hat. Wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich natürlich auch versuchen, das beste Buch der Welt zu schreiben. Ja. Und wenn man ein Buch liest, ist das wie so ein Turbo, den man irgendwie einschaltet.
Ne? Klar, aber denk auch noch an das Buch, ne, die besten Drinks, damit das nicht vergisst. Ne?
Da kümmern wir uns jetzt gleich. Ja. Okay, also dann würde ich jetzt an der Stelle das Interview beenden. Und ich glaube, wenn die Kommentare dann reinkommen, würdest du noch mal zur Verfügung stehen,
aber gerne.
Wenn die Leute noch weitere Fragen haben.
Na klar.
Freue ich mich.
Sehr gerne, wenn ich nochmal eingeladen werde, aber
unbedingt.
Das habe ich jetzt so verstanden, dass ich nochmal wiederkommen darf, ist als Praktikant auch nicht selbstverständlich. Ne?
Ja, ganz so schlecht, wenn er durch ist. Ganz so schlecht hast du dich heute nicht verhalten.
Nein, ich hab's gehabt.
Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche Donnerstag in einer weiteren Folge R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
War toll. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ciao.